Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Schön hier zu sein und an diesem Morgen Vorrecht für mich. Ich war fast gestern Abend schon hier. Wir sind gestern Abend, meine Frau und ich, wir waren in der Türkei. Und sind gestern Abend hier eingeflogen in den Stuttgarter Flughafen. Und dann haben wir natürlich aus dem Fenster gespickelt, wo die Lichter sind von Nellingen und Ruid im Scharnhausener Park und der Parksiedlung, wo ihr so wohnt. Wir waren in der Türkei und waren da 8 Tage mit einer Reisegruppe unterwegs, um zu den Gemeinden zu gehen, an die Jesus in dem Buch der Offenbarung schreibt. Ich weiß nicht, ob ihr diese 7 Gemeinden so auf dem Schirm habt und die lokalisieren könnten, aber die befinden sich tatsächlich in der heutigen Türkei. Und ich dachte, ich bringe mal ein paar Bilder mit. Erstes Bild, damit ihr mal auch meine Frau seht. Das ist in der Nähe von Laodicea. Und ihr wisst vielleicht so diese hier, ihr seid nicht kalt oder ihr seid auch nicht mehr heiß, sondern so lauwarm. Hier sind wir jetzt gerade an den heißen Quellen. Also wenn man da hinfährt, man denkt, man fährt auf so einen schneebedeckten Berg. So weiß ist es. Und ihr seht hinter, da kann man so schön rumlaufen in diesen heißen Quellen. Das war so eine der Gemeinden. Dann nehme ich euch mal mit nach Pergamon. So schön auf diesem Berg, man kann, zumindest habe ich mir das eingebildet, bis Richtung Mittelmeer schauen. Unglaublich auch dieses Theater und was das für Gebäude damals sind. Und vielleicht noch das letzte Bild und dann höre ich bald auf, in meine Urlaubsbegeisterung zu sprechen. Genau, der Sommerurlaub ist vorbei und ich rede euch jetzt so in Reiselust. Aber hier, das kennt ihr vielleicht, Ephesus, die Bücherei, eine der oder drittgrößte Bücherei in der damaligen Zeit hinter Alexandria, unglaubliche Stadt. Und wenn man dann überlegt, also ich hatte die Schuhe an, wenn man dann überlegt, man ist da gelaufen, wo Paulus gelaufen ist. Und das ist schon sehr, sehr spannend und war eine ganz, ganz tolle Zeit für uns, hochinteressant zu entdecken, wie natürlich die Gemeinden damals entstanden sind und was ihr damaliger Kontext war, wenn man sich da zurücknehmen lässt. Und es hilft unglaublich, auch den jeweiligen Brief zu verstehen, den Jesus an diese Gemeinden im Buch der Offenbarung geschrieben hat und bekannt eben auch als dieses 7-Cent-Schreiben. Und nach dem Erlebnis der letzten Woche, da sind mir 4 Sachen klar geworden. Und es sind die 4 Sachen, die mir so klar geworden ist. Jesus hat alle Gemeinden ins Leben gerufen, nicht nur damals, sondern auch heute. Und auch das gilt für euch. Er hat Prisma ins Leben gerufen. Das zweite ist, Jesus spricht zu seinen Gemeinden. Und das hat er immer wieder auch zu euch. Und auch heute Morgen haben wir was wahrgenommen, wo Jesus redet zu uns durch ein Wort, hey, seht ihr nicht, ich will Neues schaffen. Und in diesem Reden, was macht Jesus? Er offenbart sich selber als der, wie heute Morgen, Neuanfang auch schaffen möchte, der treue Gott, von dem wir auch gesungen haben, der uns eine Freiheit schenkt. Und was Jesus auch macht mit seinem Reden, er fordert uns raus. Und das hat er auch euch, jeden Einzelnen, herausgefordert, ganz persönlich. Und ich habe heute Morgen auf dem Herzen gehabt, darüber zu sprechen, wie wir als eine Doxa Deo-Gemeindefamilie entstanden sind, wie Gott am Anfang zu uns gesprochen hat, wie er sich dabei offenbart hat und er uns immer wieder herausgefordert hat. Und ich weiß, normalerweise, wenn man als Gast irgendwo hinkommt, dann ist es überhaupt nicht angemessen, über sich selber zu sprechen. Aber ich möchte mir heute Morgen einfach mal die Freiheit dazu nehmen, mit dem Wunsch, dass wir uns besser kennenlernen, auch dadurch, durch den heutigen Morgen. Denn schließlich, und ich weiß nicht, ob das bei euch schon angekommen ist, bei jedem Einzelnen, der heute Morgen hier ist, aber wir überlegen, gerade als Gemeinden in der Kooperation miteinander zu gehen. Und da dachte ich, das ist doch schön, euch einfach mal heute Morgen in unsere Geschichte auch mit hineinzunehmen und in das Reden Gottes. Und dabei geht's heute Morgen mir nicht, euch einfach nur Informationen zu geben, sondern mein Gebet ist, dass Gott direkt zu euch spricht, während ich euch in die Geschichte Gottes mit uns hineinnehme. Und das ist wirklich mein Gebet. Und vielleicht können wir einfach kurz anhalten und Gott erlauben und ihn bitten, das zu tun. Jesus, und wir danken dir, dass du das lebendige Gott bist. Du bist der Auferstandene, der sich immer wieder offenbart, der in unser Herz redet. Und wir beten, dass wir dich hören heute Morgen. Hören durch dein Wort. Ermutige du, richte du auf, fordere du heraus, stärke du das, was jeder Einzelne auch braucht. Danke, dass du etwas für uns hast. Danke, dass wir nicht von Menschen erwarten, aber von dir erwarten dürfen, weil du ein Gott bist, der gerne gibt. Wir danken dir dafür. Amen. Ja, unsere Geschichte, die begann Anfang der 90er Jahren als eine Gemeinde in Südafrika, in der Hauptstadt Pretoria, durch zahlreiche Leitungskrisen gegangen war. Und die Leitungskrise war so massiv, dass die Leitung gesagt hat, so, tschüss, wir sind weg. Und kein Pastor mehr da war. Und so haben die Leute, die da waren, innerhalb ihrer Denomination, zu der sie gehört haben, eine andere Gemeinde um Hilfe gebeten haben und gesagt haben, hey, könnt ihr uns nicht helfen und Leute rüberschicken? Weil die Frage ist, wer macht den nächsten Sonntag den Gottesdienst? Und Ellen und Leana Plett, ein Ehepaar von drei, die wurden da ausgesucht und beauftragt, da immer wieder hinzufahren, um den Gottesdienst zu machen. Und während man sich kennengelernt hat, hat irgendwann die Gemeinde gesagt, hey, Ellen und Leana, Anfang 30, damals verantwortlich in der anderen Gemeinde für die Kinder, hey, habt ihr nicht Interesse, hierher zu wechseln und die Leitung der Gemeinde zu übernehmen? Und mit einem Riesenrespekt haben sie dann eingewilligt, die Verantwortung zu übernehmen. Und alle negativen Vorzeichen zum Trotz erlebte diese Gemeinde damals eine 180-Grad-Wendung. Anstatt dass Leute gingen, wie es bisher der Fall war, kamen Leute dazu. Innerhalb von den nächsten 2 Jahren kamen 1300 Menschen zu dieser Gemeinde hinzu. Es war plötzlich die Gemeinde in Pretoria, in der Hauptstadt von Südafrika. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was da plötzlich los war, wenn dann sonntags nicht nur ein Gottesdienst ist, sondern 4 Gottesdienste, die voll waren, ständig neue Gruppen entstanden sind, Kurse unter der Woche stattgefunden hatte und man das plötzlich alles organisieren und managen musste. Und in dieser Zeit hat sich der Alan einen Nachmittag hingesetzt und sich vorbereitet auf ein Leitungstreffen, das sie an dem Abend hatten. Und er hat sich die Bibel genommen, die Bibel aufgeschlagen und war auf einmal bei 1. Korinther 12, in einem Abschnitt in der Bibel, wo es um die Gaben geht. Und er liest da einen Vers, der ihn ins Auge springt, und da heißt es, dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben. Und der Alan hat in diesem Moment gefühlt, als würde Gott durch diesen Vers direkt zu ihm sprechen und Gott so sagen hören, weißt du noch, Alan, als du vor 2 Jahren hier angefangen hast, nicht viele haben geglaubt, dass ich Gott die Gemeinde wiederherstellen kann, aber du hast geglaubt. Und der Alan hat, wie er es mir erzählt hat, dann einfach darauf reagiert und gesagt, ja, ich habe das wirklich geglaubt, dass du das machen kannst, Gott. Und Gott hat dann mehr oder weniger zu ihm geantwortet, Alan, aber es war nicht dein Glaube. Es war eine Gabe des Glaubens, die ich dir anvertraut habe. Und in diesem Moment spürte Alan, wie der Heilige Geist ihm die Gabe des Glaubens nicht nur für die Wiederherstellung einer ganzen Gemeinde, sondern die Gabe des Glaubens für die Wiederherstellung einer ganzen Stadt anvertraute. Und plötzlich war in ihm so eine Gewissheit, dass eine ganze Stadt oder sogar eine ganze Region von der Gegenwart Christi und seinen wunderbaren Gedanken, die Gott für uns hat, geprägt sein kann. Und in diesem überwältigenden Erlebnis an diesem Nachmittag in seinem Arbeitszimmer hat er nur zwei Sachen aufgeschrieben. Und er hat sich einen Zettel genommen und hat aufgeschrieben, Faith for a church und Faith for a city. Glaube für eine Gemeinde und Glaube für eine Stadt. Und dann fuhr er zum Leitertreffen. Und während er hinfuhr, hat er überlegt, wie um alles in der Welt erzähle ich jetzt als Anfang 30-Jähriger all den Leuten von der Gemeindeleitung, was ich gerade heute Nachmittag erlebt habe. Und sie hatten, oder er hatte erstmal einen Eindruck, erstmal nichts zu sagen, und sie haben eine Zeit von Lobpreis und oder eine Zeit sich genommen für Lobpreis und Gebet. Und nach einer Zeit der Stille, da fing dann plötzlich ein anderer Leiter an zu berichten, dass Gott ihm gerade die Stadt aufs Herz legt. Und er den Eindruck hat, dass wir die Stadt in den Fokus und das Gute der Stadt und die Wiederherstellung der Stadt in den Fokus nehmen sollten, unseren Wirkungsbereich ausweiten. Und einer nach dem anderen im Raum, der da war, bestätigte das. Und es war so faszinierend, diesen Moment zu erleben, weil bis zu diesem Zeitpunkt hat man nie Stadt gesprochen. Das Einzige, worüber die Leiter gesprochen haben, als sie zusammenkamen, war, wie managen wir eine wachsende Gemeinde? Wie stellen wir sicher, dass die Gemeinde gesund war? Und dann konnte Ellen, nachdem alle anderen da gesprochen hatten, das Wort ergreifen, hat seinen Zettel gezeigt und hat gesagt, wisst ihr, was ich heute Nachmittag aufgeschrieben habe? Faith for the church, faith for a city, Glaube für eine Gemeinde, Glaube für eine Stadt. Und an diesem Tag, in diesem Moment, da haben wir ein Bewusstsein bekommen für unsere Berufung und unseren Auftrag, unsere Mission als Gemeinde. Und aus tiefstem Herzen haben wir in diesem Moment Ja dazu gesagt. Und dieses Ja-Sagen, das hat ganz tief auch zu unserer Identität als Gemeinde gesprochen, weil Gott uns herausgefordert hat, nicht nur eine Gemeinde für die Gemeinde zu sein, sondern eine Gemeinde für die Stadt. Und wir hatten keine Ahnung, was das bedeutet. 0,0. Wir hatten keine Theologie dafür. Wir wussten nicht, wie man das macht. Wir wussten, wie man Gemeinde macht für die Gemeinde, aber wie ist man Gemeinde für die Stadt? Aber irgendwas an diesem Statement, an dem, was Gott uns gezeigt hat an Bild, das hat uns angezogen, das hat uns ergriffen und das haben wir seitdem nie wieder losgelassen. Dafür geben wir unser Leben. Gemeinde für die Stadt zu sein. Auftrag Gottes zu leben. Und weil wir nicht wussten, was das bedeutet, was wir machen sollten, bin ich so dankbar, dass die Leitung damals gesagt hat, hey, und wir gehen jetzt ins Gebet. Und das haben die gemacht, wöchentlich. Haben die sich 2 Jahre lang wöchentlich getroffen und Jesus gesagt, bitte gib uns Weisheit, Einsicht, Verständnis und eine Strategie. Oder anders gesagt, was bedeutet das? Wie leben wir das? Wie gehen wir konkret denn die nächsten und die überhaupt mal die ersten Schritte? Und Stück für Stück hat Gott zu uns gesprochen, hat uns Klarheit gegeben und nach 2 Jahren Gebet und Hinhören haben wir die Gemeinde sozusagen neu gegründet und ihr dann den Namen Doxadeo gegeben. Das war Anfang 1996. Das heißt, nächstes Jahr, 1. Februar, feiern wir 30 Jahre. So 2,5 Wochen nachdem ihr 30 Jahre feiert. Eine besondere Bibelstelle in diesen 2 Jahren, zu der Gott zu uns gesprochen hat, ganz deutlich in dieser Anfangszeit, das ist die Geschichte von der Speisung der 5000, wie wir sie in Markus 6 finden. Und es ist interessant, wie davon berichtet wird, wie die Jünger von ihrem ersten Missionseinsatz kommen. Und die haben Gigantisches erlebt. Ich meine, die kamen voller Freude und Begeisterung zurück und haben Jesus berichtet von all ihren Erlebnissen. Aber während sie da zusammensaßen, da war ein ständiges Kommen und Gehen. Die hatten gar keine Ruhe miteinander. Und so machte Jesus dann den Vorschlag, hey, lasst uns doch an einen einsamen Ort fahren, dass wir Ruhe haben und dass wir auch Zeit haben zum Essen. Weil die kamen schon hungrig zurück. Und so haben sie sich aufgemacht, fuhren an einen einsamen Ort. Doch leider nicht unbemerkt. Und so heißt es, dass eine große Menschenmenge folgte. Und als Jesus die Menschen kommen sah, da war er innerlich bewegt. Und nahm sich trotz dessen, dass er einen anderen Plan hatte, nahm er sich Zeit, sie zu lehren. Und könnt ihr euch vorstellen, was die Jünger dachten? Schön, dass Jesus hier sich Zeit nimmt, die Leute jetzt zu lehren. Aber hey, wir haben jetzt schon Hunger. Wir fühlen schon Löcher im Bauch. Und als die Jünger merkten, es wird später und später und nicht nur wir sind hungrig, sondern alle, die da waren, sind jetzt auch hungrig. Da sind sie auf Jesus zugegangen, um ihn auf die Situation aufmerksam zu machen und sagten, Jesus, weiß nicht, ob du das bemerkt hast, aber wir sind hier an einem einsamen Ort. Und es ist jetzt schon richtig spät. Schick die Leute doch fort. Dann können sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen und sich dort etwas zu essen kaufen. Und das könnten wir vielleicht jetzt auch tun. Und zu all ihrer großen Überraschung sagt Jesus nicht, hey, das ist eine tolle Idee, sondern Jesus sagt ihnen, wisst ihr, was wir jetzt tun? Wir geben ihnen zu essen. Wie bitte? Warum denn das? Was haben wir denn mit ihrem Hunger zu tun? Und das, was die Jünger in dem Moment erlebt hatten, war lediglich eine Betroffenheit. Und wisst ihr, was Betroffenheit macht? Betroffenheit schickt das Problem weg. Aber Jesus war anders. Jesus war nicht nur betroffen, sondern er war innerlich bewegt und deshalb übernahm er Verantwortung und deshalb sagt er, hey, wir geben ihnen zu essen. Und in diesem Statement, das zu lesen damals, hat uns zutiefst herausgefordert, weil wir uns bei diesen Jüngern wiedergefunden hatten. Wir mussten hier einen Paradigmenwechsel vollziehen, weil wir haben genau gelebt wie die Jünger. Da war ein Problem. Ich hoffe, jemand löst es. Und Gott hat uns herausgefordert und gesagt, nee, ihr übernehmt Verantwortung, ihr gebt ihnen zu essen. Könnt ihr euch die Jünger vorstellen? Okay, tolle Idee. Wie soll das funktionieren? Weißt du, wie viel Essen wir da brauchen, Jesus? Das ist ja, wenn wir das mal überschlagen, das ist ja ein ganzes Jahresgehalt. Und wo soll das denn herkommen, dieses Essen? Wie soll das überhaupt funktionieren? Und dann hat Jesus seine Jünger weggeschickt und gesagt hat, schaut doch mal, was da ist. Und sie kamen wieder mit 2 Fischen. Ja. Genau, und 5 Broten. Sahen ein bisschen anders aus. Fünftausend Männer plus Frauen und Kinder. 5 Brote. Wie soll denn das funktionieren? This is Mission Impossible. Das ist unmöglich, oder? Das reicht niemals aus. Und genau das war auch unsere Reaktion damals. Eine ganze Stadt wiederherstellen? Eine ganze Stadt? 2,5 Millionen Menschen? Wie soll denn das funktionieren? Das geht doch gar nicht. Aber anstatt einsichtig zu sein, also anstatt dass Jesus einsichtig ist, macht er Folgendes, gibt den die ganz klare nächste Anordnung oder Ansage und sagt euch, lagert die Leute, diese Menge in Gruppen zu 50 und 100. Und kannst du dir vorstellen, wie 12 junge Männer, Teenager, die haben nichts zu tun bisher gehabt mit Gruppenkoordination, wie die jetzt 5000 Männer plus ihre Familien in Gruppen zu 50 und 100 aufteilen. Könnt ihr euch vorstellen, wie Johannes langsam auf jemanden zugeht? Entschuldigung, darf ich bitte stören? Ich hätte eine Bitte. Könnt ihr euch zu Gruppen bitte sammeln, zu 50, 100 und da hinsetzen? Oder könnt ihr euch Petrus vorstellen? Halt, stopp! Nicht weglaufen, sofort hierher kommen. Auf drei, in Gruppen, jetzt! Ich weiß nicht, wie die Leute so drauf gewesen wären, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass einer vielleicht mal gefragt hätte, hey, warum sollen wir uns denn in Gruppen in 150 aufteilen? Ja, wir geben euch was zu essen. Ah, das ist ja interessant, was habt ihr denn? Das aufzuteilen war schon ein Wunder in sich. Und dann nahm Jesus das Brot, er segnete es und dann brach er es so lange, bis so ein riesiger Haufen voll Brot hinter ihm war. Nee. Stimmt nicht, oder? Das hat er nicht gemacht. Ja, er nahm es. Er segnete es, er brach es und er gab es seinen Jüngern. So ein halbes Brot, bisschen weniger. Und jetzt stell dir das mal vor, du als Jünger und vor dir sind Gruppen, Menschenmengen und du gehst so als Jünger jetzt los auf die erste Gruppe von 100. Und dann merkst du, nee, ich gehe lieber zu den 50. Was glaubst du, wie groß das erste Stück Brot gewesen sein mag, was der Jünger abgebrochen hat? Und wie es dem Ersten gegangen wäre? Und das ist es jetzt. Und während die Jünger das Brot ausgeteilt haben, haben sie gemerkt, das Brot in ihrer Hand wird nicht weniger. Und während sie das ausgeteilt haben, wurden sie immer mutiger und haben gerufen, yes, hier passiert etwas in unseren Händen. Das Wunder passierte in den Händen der Jüngern. Und am Ende hieß es, und alle aßen und wurden satt. Alle aßen und wurden satt. Was für eine unglaubliche Geschichte. Was für ein unglaubliches Wunder. Und durch diese Geschichte, da hat Gott auf so verschiedene Weise zu uns gesprochen, in ganz, ganz vielfältiger Art und Weise, hat diese Geschichte uns nachhaltig geprägt. Und eine wichtige Sache, die ich rausgreifen möchte heute Morgen, ist, dass diese Geschichte, die uns die Kultur vom Reich Gottes so sichtbar gemacht hat, offenbart hat. Und diese Reich Gottes Kultur, was wir da erlebt haben, wie diese Kultur nachhaltig unsere DNA als auch unsere DNA als Gemeinde geformt hat. Und zusammengefasst in diesen drei Schlagwörtern Gnade, Vertrauen und Glauben. Und ich möchte ganz kurz noch ein paar Gedanken dazu verlieren. Das erste ist zum Thema Gnade. Das, was wir hier erlebt haben, war, dass die Jünger nichts aus sich selbst leisten konnten. Die konnten nichts tun. Die konnten kein Wunder aus sich selbst heraus vollbringen, nicht in ihrer eigenen Kraft was tun, sondern das, was ihnen gegeben wurde, in die Hand gegeben wurde, das konnten sie Jesus zurückgeben. Und er segnete es und er gab es zurück in ihre Hand und sie teilten lediglich das aus, was sie empfangen haben. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass in unserem Glaubensleben, dass es nicht darauf ankommt, auf das, was wir alles tun, sondern auf unsere Bereitschaft, die Dinge zu empfangen und dann weiterzugeben. Und in dieser Geschichte, die ja so wunderbar ist, da teilt Jesus Menschen Brot aus, Nahrung aus, das, was wir zum Leben brauchen. Und wir wissen, dass er später nicht nur Brot gab, sondern sich selbst, dass wir ewiges Leben haben können. Das zweite Vertrauen, alle Jünger waren beteiligt. Niemand konnte es allein tun. Alle waren notwendig. Und Jesus hat sie zusammengebracht und gesagt, hey, das ist euer gemeinsamer Auftrag, das ist eure gemeinsame Mission. Und miteinander, in ihrem Miteinander erlebten sie dieses eine Wunder. Und ich finde es so schön, in dieser Geschichte zu lesen, wie Jesus ihnen etwas zutraut. Hier an dem Punkt und später vertraut er ihnen ja seine Mission an. Und das Gleiche gilt auch für dich und mich. Jesus nimmt uns mit hinein in diese Mission, in diesen Auftrag und sagt, Herr, ich traue dir etwas zu. Du darfst mit das Brot austeilen an Menschen in deiner Umgebung. Und das Dritte ist Glaube. Die Jünger, die waren ja herausgefordert in diesem Moment, dem Wort von Jesus zu glauben, als er sie losgesandt hat und gesagt, hey, teilt das Brot aus. Und wenn wir Gott mit Gott und seiner Mission unterwegs sind, dann stehen wir oft mit wenigen Ressourcen da und mit einer großen Herausforderung. So funktioniert es bei Gott. Und darin steckt eine unglaubliche Spannung. Und Gott möchte, dass wir uns auf diese Spannung einlassen. Diese Spannung einzulassen, wenig in der Hand zu haben und eine riesige Herausforderung vor uns. Und es ist wichtig, dass wir eine Sache verstehen, dass Gott uns nicht dazu auffordert, Unmögliches zu tun, sondern Gott uns auffordert, das Mögliche zu tun, damit er das Unmögliche tun kann. Und wenn wir bereit sind, das Brot zu brechen, dann ist Gott bereit und dann wird er das Unmögliche tun. Am Ende der Geschichte, nachdem alle aßen und satt waren, da heißt es, am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. 12 Körbe voll. Und nirgends in der Bibel wird beschrieben, was mit diesen 12 Körben passiert ist. Unsere Vermutung ist, falls es da auch nur ein paar Schwaben gegeben hat, die haben das nicht einfach stehen lassen. Die haben die Körbe wieder dorthin genommen, wo sie hergekommen sind. Und auch in diesem Bild hat Gott irgendwann zu uns gesprochen und gesagt, dass das, was ihr in einer Stadt erlebt, dass das auch in andere Städte weltweit hingehen wird und sich multiplizieren wird. Und so ist das, was damals in Pretoria angefangen hat, auch nach Stuttgart gekommen, in andere Städte weltweit. Die haben wir nicht vorher festgelegt, die Städte, sondern die Städte haben letztlich uns gefunden. Euch in die Geschichte von Stuttgart mit hineinzunehmen, das wäre eine eigene Geschichte in sich selber. Das Einzige, was ich noch am Ende erwähnen will oder erläutern möchte, ist, dass diese DNA, wo ich gerade gesprochen habe von Gnade, Vertrauen und Glauben, dass die uns nachhaltig auch in unserem Weg hier in Stuttgart geprägt hat und es weiterhin auch tut. Als wir nämlich ankamen, hier vor 13 Jahren, meine Frau und ich, wir waren in Südafrika für 2 Jahre und von 2010 an und sind dann zurückgezogen 2012 und haben dann die Gemeinde vor 13 Jahren angefangen zu gründen. Da haben wir uns gefühlt wie damals Jünger bei der Speisung der 5000. Wir haben uns mit der Region Stuttgart auseinandergesetzt, das wahrgenommen, die unterschiedlichen Bezirke und Städte drumherum, haben die Komplexität wahrgenommen, die Herausforderungen wahrgenommen und die Nöte und haben auf das geschaut, was wir in den Händen haben. Eigentlich nichts. Keine Erfahrung, überhaupt keine Ahnung, wie man Gemeinde macht. Nicht wirklich eine Gruppe, keine Ressourcen, gar nichts, ganz wenig in der Hand. Und es war eine unglaubliche Spannung. Aber wir haben uns auf die Spannung eingelassen. Wir haben angefangen, das Brot zu brechen. Wir haben angefangen, groß zu träumen, aber ganz kleine Schritte zu gehen. Und einer der ersten Schritte, die wir gehen mussten, war erstmal eine Bleibe für uns zu finden. Wir sind am Anfang bei den Schwiegereltern eingezogen. Zu fünft mit dem kleinen Baby im Jugendzimmer meiner Frau. Und wir haben ein Haus gesucht für uns, aber auch einen Raum, wo Gemeinde sich entwickeln kann und treffen kann. Und auf eine gigantische Art und Weise hat Gott uns ein Haus an einem Kreisverkehr in Stuttgart-Vaihingen gezeigt, damals das Mutter-Theresa-Haus. Und wir hatten, wie gesagt, kein Geld. Wir hatten noch nicht mal einen Verein. Es waren 10 Erwachsene, die sich getroffen haben. Und wir sind im Glauben vorwärts gegangen und haben gesagt, wir machen jetzt unser Mögliches, damit du Gott das Unmögliche tun kannst. Und ich kann euch sagen, Gott hat Unglaubliches getan, hat uns erstmal mit Ressourcen versorgt. Genau die Höhe, was wir gebraucht haben, um das untere Stockwerk für die Gemeinde zu kaufen, da hat er ein Privatdarlehen plötzlich möglich gemacht von Leuten, die nicht mal an Jesus glauben. Die haben gesagt, hier ist das Geld, wie viel braucht ihr denn? Und die haben uns genauso viel gegeben, wie wir für dieses Grundstück oder für dieses Stockwerk gebraucht haben. Und dann war es ein spannender Weg. Wir haben einen notariellen Kaufvertrag gemacht. Ihr seht hier katholische Kirche, da muss der Bischof zustimmen. Der hat dann am ersten Anfang abgelehnt. Und wir waren 7 Monate in Ungewissheit. Wird es klappen, wird es nicht klappen? Aber wir hatten ein Wort. Wir hatten ein Wort von Gott, wo wir den Eindruck hatten, hey, genau da möchte er uns hinpflanzen. Und an diesem Wort haben wir uns einfach festgehalten und gebetet. Und nach 7 Monaten Ungewissheit haben wir die Bestätigung bekommen, hey, wir können es kaufen. Und seitdem ist es nicht mehr das Mutter-Theresa-Haus, sondern unser Weitwinkel. So nennen wir das. Da treffen wir uns unter der Woche. Und das Spannende ist, dass wir in dem ganzen Prozess des Kaufvertrages uns mit dem Haus auseinandergesetzt haben. Und wisst ihr, das Haus wurde Anfang der 50er Jahre gebaut als eine Bäckerei. Dort, wo wir uns im Erdgeschoss treffen, da stand der Ofen, der Backofen. Hier ging's rein in den Verkaufsladen und in das Café. Und so wie früher Menschen dorthin gegangen sind, um natürliches Brot zu bekommen, so kommen sie jetzt hin, um übernatürliches Brot zu bekommen. Und wisst ihr, wenn man am Anfang sowas erlebt, boah, dann wird man mutiger. Dann merkt man, oh, Gott hat es sowieso versprochen, mit uns zu sein. Aber man erlebt das. Gott, danke, dass du mit uns bist. Danke, dass du den Weg bereitet hast. Das durften wir erleben. Aber wisst ihr was, die Mission oder der Auftrag Gottes für hier auch die Region Stuttgart, die ist viel größer als Doxadeo. Wir werden das niemals alleine machen. Und das müssen wir auch gar nicht. Sondern Gott hat uns eingeladen, mit anderen Gemeinden das zusammen zu tun. Und so arbeiten wir mit unterschiedlichen Gemeinden zusammen auf unterschiedlichen Ebenen. Und als die Anfrage von euch kam, in eine Kooperation möglicherweise zu gehen, dann ist es bei uns auf eine sehr positive Resonanz gestoßen. Weil wir einen Auftrag Gottes wahrnehmen für diese Region. Und auch hier. Wir gucken auf uns, auf dem, was wir in der Hand haben und überlegen, okay, was können wir hier schon beitragen? Was können wir beitragen? Was sind denn die Ressourcen in unserer Hand, wenn wir hier Ostfildern und die Region wahrnehmen, was die brauchen? Wisst ihr, da merken wir auch eine Spannung. Dass das, was wir in der Hand haben, nicht besonders viel. Aber wir sind bereit, das Brot zu brechen. Wir sind bereit, kleine Schritte zu gehen. und dabei groß zu träumen. Das ist unsere Bereitschaft. Und wisst ihr, warum wir das tun? Weil wir wissen, Gott ist treu. Er ist treu. Und er kann viel mehr tun, als wir uns jemals vorstellen und was wir von ihm erbitten können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. So heißt es in Epheser 3. Gott ist mit uns und er ist treu. Und deshalb gehen wir mutige Schritte. Gott hat jeden von uns eingeladen, Teil von seiner Mission hier in seiner Welt, in dieser Region, in deiner Stadt, da wo du wohnst, in deiner Nachbarschaft, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie zu sein. Und er ruft dir und mir zu. Gebt ihr ihnen zu essen. Als ich heute Morgen hierher gefahren bin, hat mir eine, die Evi, die bei uns im Büro arbeitet, die hat mir heute Morgen geschrieben, hey, hast du schon die Losung gelesen? Heute Morgen. Habe ich nicht. Aber sie hat mir ein Bild geschickt. Wisst ihr, was heute Morgen in der Losung steht? Genau dieser Vers. Gebt ihr ihnen zu essen. Und wir möchten uns einen Moment heute Morgen nehmen, einen Moment, wo du persönlich auf diese Einladung von Jesus reagieren kannst. Wir werden jetzt gleich mit mir vier andere Personen hier vorne stehen, die jeweils so ein Brot in der Hand haben. Und wenn du sagst, hey, ich möchte zur Einladung von Jesus ja sagen, und das Brot brechen, dann komm doch nach vorne und lass dir ein ordentliches Stück Brot in die Hand geben und stell dir in dem Moment vor, dass es nicht der Rolf und die Hanne, die Susanne, die Sabine oder ich bin, sondern dass dir Jesus dieses Brot in die Hand legt. Und während du das empfängst, hör doch mal hin, was Jesus dir an Gruppen oder an einem Ort zeigt, wo du das Brot brechen darfst. Und dann halt das Brot mal in der Hand für einen Moment und nimm die Spannung wahr, die damals die Jünger empfunden haben, mit dem, was sie in der Hand haben und dem, was sie an Herausforderungen da sehen. Und dann lade ich dich ein, in dieser Spannung das Brot zu brechen, prophetisch zu brechen und damit zu sagen, ja, Jesus, im Vertrauen mache ich das Mögliche, damit du das Unmögliche tun kannst. Jesus, ich bin Teil deiner Mission. Ich lasse mich von dir gebrauchen. Ich vertraue dir.